Bevor es mit dem Podcast losgeht, noch eine aktuelle Info für dich. Für kurze Zeit besteht noch die Möglichkeit, dabei zu sein bei der dritten Clubtour vom Club der alten Kühe. Und diesmal gibt es auch 5 Tickets für Nicht-Club-Mitglieder. Wir werden uns in NRW treffen und 2 Mitgliedsbetriebe mit alten Kühen besuchen. Christopher Joosten und Jan Großpölting. Christopher hat zum Beispiel 1800.000 Liter Kühe in 7 Jahren erreicht. Für dich ist es einfach eine tolle Möglichkeit, diesen vertrauensvollen Austausch mal live mitzuerleben. Viele Clubmitglieder fahren auch 5, 6, sogar 8, 900 Kilometer weit, um bei dieser Clubtour dabei zu sein. Es geht von mittags bis mittags, für Verpflegung ist gesorgt und dieser Austausch ist ganz hochgehängt. Und deswegen ist es für dich auch relevant, wer denn so dabei ist. Und ich kann dir sagen, mit angemeldet sind dieses Jahr unter anderem Gusti Spötzel vom Kuhverstand-Podcast. Ihn kennst du aus der Kuhverstand-Folge 74 und 106. Und auch Marianne Kohlmeier. Sie ist bekannt als Kälbercoach. Sie kennst du auch aus der Podcast-Folge 101. Und auch Jürgen Burger aus der Podcast-Folge 75 und 126. Und Robert Wespel aus der Podcast-Folge 113 haben sich angemeldet. Und du wirst Zeit haben, dich auch mit diesen Personen auszutauschen. Bisher waren wir immer so zwischen 10 und 15 Personen bei den letzten 2 Clubtouren. Und ja, herzliche Einladung, dir das mal anzuschauen und zu gucken, ob das für dich passt. Am besten du bist schnell, bevor die Tickets vergriffen sind. Übrigens, ich frage ja auch ab, wie es so gelaufen ist. Ein Feedback war: gut organisiert, nette Leute, spannende Gespräche, gutes Essen, beste Live-Veranstaltung, die ich je mitgemacht habe. Und wenn man mal guckt, wie die Sternebewertungen waren, 17 Teilnehmer haben bei den letzten Clubtouren mit abgestimmt, mit im Durchschnitt 4,7 Sterne. Also eine Veranstaltung, die man sich durchaus mal angucken sollte. Mehr dazu findest du unter kuhverstand.de/clubtour. Und falls noch Fragen offen sind, melde dich gerne unter kuhverstand.de/kontakt. Und nun geht's aber auch los mit der Podcast-Folge.
Und dieses Protein, was da ankommt, davon hat 75% bei einem funktionierenden Pansen bis zu 75% der Pansen selber hergestellt.
Ja.
Und das, was ich dann noch brauche, ist dann in den Futtermitteln als NXP sowieso drin, weil jedes Futtermittel hat einen sogenannten NXP-Gehalt. Automatisch. So, und wenn ich das dann, was da sowieso drin ist, mit der Leistung des Pansen, dann habe ich die Proteinversorgung des Tiers. Und dann brauche ich auch nicht mit geschütztem Eiweiß oder sowas hantieren, wenn ich gescheit das Grobfutter einsetze.
Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität. Für dich und dein gesamtes Hofteam. Christian Völkner, der Gründer vom Club der alten Kühe, ist dein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's!
Er sagt, wir müssen den Kühen zutrauen, aus dem Grobfutter Milch zu machen und können gleichzeitig den Rohproteingehalt in der Ration senken. Grobfutter wird in der Praxis stark unterschätzt. Daher auch der Titel der heutigen Folge: Grobfutter als Geheimnis zum Geldverdienen. Einige bezeichnen ihn als Pep Guardiola der Milchviehfütterung. Er forscht am Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft an der LFL in Grub. Herzlich willkommen im Podcast, Stefan Beckmann.
Herzlichen Dank für die Begrüßung.
Jo, du sagst also, Grobfutter ist ein Geheimnis zum Geldverdienen. Da müssen wir jetzt ja mal ein bisschen tiefer rein, da bin ich ja neugierig. Steigen wir jetzt erstmal mit der Definition ein, denn das ist nicht ganz trivial bei der ganzen Sache.
Nein, da gebe ich dir recht. Die Definition der Futter ist definitiv nicht trivial, deswegen möchte ich das auch kurz anschneiden. Grundsätzlich gibt es eigentlich 3 Arten von Futter, Das wäre einmal das Grobfutter, das Saftfutter und das Kraftfutter. So, jetzt sagen viele, ja, Saftfutter, Kraftfutter ist doch alles dasselbe. Nein. Und dann fragen sich wahrscheinlich auch noch welche, wo ist denn das Grundfutter geblieben? Also, wir fangen jetzt mal an. Das Grundfutter ist das Saftfutter und das Grobfutter zusammengezogen. So, und bei dem Saftfutter ist es aber definitiv so, von der Definition auch her, das ist feuchtes Kraftfutter. Es ist nur eine eigene Rubrik in den Futtermitteln. Ausschlaggebend ist hier, wir haben mehr wie 45% Wasser in dem Futter drin, aber einen hohen Energiegehalt in der Trockenmasse, wie zum Beispiel bei Preschnitzeln, Popcornmix, diverse Futter, die da halt mit reinspielen. So. Und die Grobfutter zeichnet sich halt aus durch einen höheren Rohfasergehalt, vor allen Dingen einen Faserfraktionsgehalt, sprich ADF-NDF-Faseranteile. Und daher definieren sich die Grobfutter. Und die Grobfutter sind für die Wiederkäuer unerlässlich, weil sie halt die Faser brauchen für das Wiederkauen. Ganz einfach. So, und das Kraftfutter ist eigentlich alles, hohe Energiegehalte, aber Trockenmassen irgendwo. Wir rechnen standardmäßig mit 86% Trockenmasse, weil da halt nicht viel Wasser drin ist. Man kennt es vom Getreide, da ist halt nicht viel Wasser drin, was lagerfähig ist. Das sind also die drei großen Unterteilungen im Futter. Und das Mineralfutter, werden sich viele jetzt fragen, wo ist das geblieben? Das zählt in die Fraktion des Kraftfutters mit rein. Und dann haben wir eigentlich die Definition vom Futter, wo wir sind. Wenn wir von Grundfutter reden, reden wir von Grob- und Saftfutter. Saftfutter, wie gesagt, hat einen höheren Wasseranteil, aber einen hohen Energiegehalt. Mhm. Und dann haben wir halt das Kraftfutter, geringen Wasseranteil und hoher Energiegehalt.
Und so kann auch frisches Gras ist dann auch Saftfutter.
Genau, ist dann definitiv Saftfutter, weil, das wissen wir ja auch aus unseren ganzen Projekten, die wir haben mit der Weide, in den frischen Aufwüchsen, je kürzer der Aufwuchs, je mehr Energie.
Punkt. Ja.
Das ist einfach so.
Ja. Und da kommt nämlich auch die Wichtigkeit von dem ganzen Weidemanagement her, weil du dann sozusagen dein eigenes Kraftfutter auf der Weide hast.
Und das nicht muss nur, man nicht, sich ja, aber nicht nur Energiekraftfutter, sondern auch Protein, weil in dem kleinen Aufwuchs auch enorm viel Protein drin ist.
Ja.
Das kommt nämlich noch dazu.
Ja.
Also du hast Energie und Protein eigentlich beides auf der Weide. Und das willst du ja in der Silage im Grobfutter ja auch versuchen zu konservieren.
Ja, genau. Spannend. Gut, dann haben wir das einmal definiert. Ich werde da auch nochmal eine Grafik zu machen und die mit in die Podcast-Beschreibung, also auf der Webseite zum Podcast mit draufpacken. Du sagst, das Grobfutter, das wird völlig unterschätzt. Ist deine Meinung, das ist ein Geheimnis zum Geldverdienen. Wie kommst du da drauf?
Ganz einfach. Wir haben in Deutschland viele Betriebe, gerade im norddeutschen Bereich, hier in Bayern weniger, weil in Bayern natürlich noch mehr Grünland da ist. Aber in Norddeutschland sehr viele maislastige Betriebe, die maislastig füttern. So. Wir wissen, dass in der Maissilage wenig Rohprotein enthalten ist. Das heißt, die müssen das Ganze irgendwo mit einem Proteinfuttermittel in Form von Rapsextraktionsschrot, Sojaextraktionsschrot ausgleichen. Wenn ich jetzt aber eine gescheite Grassilage habe, die irgendwo 16-17% oder 18% Rohprotein hat, die Kuh braucht nur 14% Rohprotein. Das heißt, der Mais hat 6 oder 7%. Ich brauche dann bei Weiben nicht mehr die Mengen an Protein zuführen in Form von Extraktionsschroten, wie wenn ich Gras füttere, als wenn ich Mais ziemlich solo fütter. So, aber ich brauche wieder die Faser aus der Grassilage. Und wir müssen es den Kühen einfach nur zutrauen, dass die daraus was machen. Auch wenn viele sagen, die Qualitäten sind schlecht laut Analyse. Die Kühe können das. Und das ist das, was viele halt nicht machen. Und das ist das, was bei mir im Projekt jetzt über die 4,5 Jahre, wo ich das jetzt betreue, ich den Landwirten versucht habe zu erklären und weiß zu machen. Ihr müsst es den Kühen einfach zutrauen. Ich kann nicht sagen, wenn ich eine grobfutterlastige Ration zusammengestellt habe und ich habe dann die ersten Tage mehr Reste, weil die Kühe sich auch dran gewöhnen müssen, diese Mengen zu fressen, dann kann ich nicht nach 2 Tagen sagen, das fressen die nicht, ich muss die ganze Fütterung wieder umschmeißen. Ich habe Betriebe gehabt, die geben ganz ehrlich zu und sagen, ja, wir haben 10 Tage höhere Futterreste gehabt. Aber dann haben sie es genauso gefressen, wie du es berechnet hast. So, und dann kommt ja das dazu, das, was unter der Folie liegt, im Silo, sind die teuersten Futtermittel. Und ich brauche sie aber, weil sie essentiell sind für die Wiederkäuerernährung, sprich die Rohfaser.
Wieso teurer? Kraftfutter ist doch auch teuer.
Nein, wenn man alles zusammenrechnet und über die Energiepreise geht, also über den Preis, anders angefangen, einmal sortieren, den Preis über den Energiegehalt des Futters rechnet. Wenn ich gute Silagen habe, mit irgendwo 6,5 Megajoule NEL Energie pro Kilogramm Trockenmasse, dann bin ich ja schon fast beim Kraftfutter vom Gehalt her. So, und selbst wenn ich dann nur 6,0 habe oder 5,8, es ist aber immer noch, wie soll man das sagen, tierfreundlicher für das Tier, weil die Energie ja aus der Faser kommt und nicht aus der Stärke, weil wenn ich ja mit zu viel Stärke komme, fahre ich die Kühe ja in eine Azidose, womöglich in eine SARA, in eine subklinische Pansenazidose, die ja noch gefährlicher ist wie eine akute eigentlich, weil die so schleichend dahin läuft. Das heißt, es ist fürs Tierwohl und für die Tiergesundheit natürlich wesentlich besser. Und dann kommt ja noch ein Aspekt, der ja immer weiter in die Diskussion kommt. Trog versus Teller. Ne? Das ist ja, Kraftfutter ist, können wir verwerten, das Getreide. So, und ich muss es den Kühen einfach zutrauen aus dem Grobfutter, was wir nicht verwerten können.
Das ist eigentlich die Kernkompetenz der Kuh, ne?
Genau.
Aus dem Gras, was der Mensch nicht verwerten kann,
genau.
Futter zu machen.
Ja. Und nur als Beispiel gesagt, in Deutschland haben wir 25% Dauergrünland von der genutzten Landwirtschaftsfläche. Weltweit gesehen 75%. So, und diese Fläche müssen wir aber verwerten, damit wir unsere Weltbevölkerung ernähren können. Und das kann nur der Wiederkäuer, sprich Kuh, Schaf oder Ziege. Und die machen von der nicht verwertbaren Biomasse Gras für den Menschen verwertbare Biomasse in Form von Fleisch und Milch. Und deswegen ist das wichtig, dass wir dieses Grobfutter und dass wir den Kühen das auch zutrauen, den Rindern allgemein. Ich kann auch Bullen mit Gras mästen. Das funktioniert ohne weiteres. Das muss kein Mais sein. Ne? Also das ist so dieses, ich muss es dem Tier einfach zutrauen. Und das ist das, was in die Köpfe erst reingehen muss. Deswegen, ich weiß, wovon ich rede. Ich hatte enorm viel Arbeit, das bei den Landwirten während der Projektphase jetzt in den Kopf reinzukriegen und sagen, lasst es einfach laufen. Die Kühe machen das schon.
Ja, wobei ich immer so denke, mit der Mast bei den Bullen zum Beispiel, das geht schon schneller, wenn man mit dem Mais daran geht, ne?
Ja, ist richtig, so. Ist richtig. Aber das Grünland ist da.
Ja,
das stimmt. Auf der Maisfläche könnte aber für uns Getreide wachsen. Und das muss man ja sehen in der Hinsicht. Ne? Und ich sage ja nicht, dass ich nur Gras nehmen muss, aber ich kann ja Gras mit reinnehmen. Und das ist ja gleichzeitig wieder ein Proteinlieferant, dass wir den Nährstoffkreislauf des Betriebes geschlossen halten.
Ja, dass wir nicht so viel Proteine kaufen müssen, ne?
Genau, dass wir das uns halt wirklich selber auf dem eigenen Betrieb, weil das Grünland ist die Proteinquelle des Betriebes.
Da möchte ich nochmal hinweisen auf die Podcast-Folge mit der Weide, ne? Also 5 Fehler in der Weidehaltung. Das werde ich auch mal verlinken. Das ist nochmal spannend. Da lernt man auch nochmal einiges dazu, wie da Potenziale schlummern.
Das schlummern so. Genug Potenziale. Und das ist ja Weide, Grobfutter insgesamt, ob ich es jetzt als Silage mache, weil ich kann von den größeren Betrieben, gerade im norddeutschen Raum, die 500, 600 Kühe im Stall stehen haben, wie viel Fläche sollen die denn für Weide hinterm Stall vorhalten? Das funktioniert nicht. Das wissen wir ganz klar. So, aber wenn ich dann aber gescheite Silagen mache und das Grobfutter auch so nutze, das ist ja der springende Punkt. Es geht ja darum, das Grobfutter zu nutzen. In welcher Form? Ist egal. Auch hier in Bayern mit den Heumilchbetrieben. Ja, das ist definitiv so. Die nutzen das Grobfutter. Punkt.
Also kann man einmal festhalten, es wird unterschätzt, das Grobfutter, weil ja, man darf das Eiweiß nicht vergessen, wenn man den Wert von dem Futter berechnet sozusagen. Und auch die Einsparung, die man dann hat, weil man nicht so viel Eiweiß zukaufen muss.
Genau. Und es wird halt unterschätzt, weil die Leistungsfähigkeit des Pansen unterschätzt wird. Was kann der Pansen, weil ich sage immer so schön, wir füttern nicht die Kuh, wir füttern den Pansen. Wenn der Pansen rund läuft, läuft die Kuh.
Die Bakterienflora im Pansen.
Genau, ne? Genau. So, der Pansen ist so leistungsfähig, dass er 75% seines sogenannten NXP-Bedarfs, NXP ist ja das Protein, was verfügbar ist am Duodenum, das nutzbare Protein am Duodenum. Davon stellt der Pansen 75% selber her.
Duodenum ist der Darm oder was?
Der Zwölffingerdarm.
Okay, ja.
Der kommt ja direkt nach dem Magen, der Zwölffingerdarm.
Genau, ja.
So, und da wird gemessen, was kommt da an Protein an. So, und dieses Protein, was da ankommt, davon hat 75% bei einem funktionierenden Pansen bis zu 75% der Pansen selber hergestellt.
Ja.
Und das, was ich dann noch brauche, ist dann in den Futtermitteln als NXP sowieso drin, weil jedes Futtermittel hat einen sogenannten NXP-Gehalt. Automatisch. So, und wenn ich das dann, was da sowieso drin ist, mit der Leistung des Pansen, dann habe ich die Proteinversorgung des Tiers. Und dann brauche ich auch nicht mit geschütztem Eiweiß oder sowas hantieren, wenn ich gescheit das Grobfutter einsetze. Weil das geschützte Eiweiß ist einfach zu teuer. Deswegen, wer anfängt mit geschütztem Eiweiß, der ist nicht mein Freund, sagen wir es mal so rum.
Okay. Und dann ist ja auch die spannende Sache, wie stelle ich mir ein Tier hin, was einen leistungsfähigen Pansen hat? Ne? Also dass da schon früh investieren bei den Kälbern und beim Jungtieren, dass die halt einen tollen Pansen von innen haben. Und das Fiese an der Sache ist, den sieht man ja nicht von außen.
Ich kann da schlecht reingucken, sagen wir es mal so rum. Ich muss es den Kühen einfach zutrauen, diese hohen Grobfuttermengen zu fressen.
Stefan, wie kommt es eigentlich dazu, dass du so dich in die Futtermittelthemen reingearbeitet hast?
Das ist ganz einfach. Das ist dem Projekt geschuldet, in dem ich bis vor kurzem noch tätig war oder jetzt auch noch drin arbeite. Und zwar den sogenannten Experimentierfeld Digimilch. Die Experimentierfelder sind vom Bund geschaffen worden, um digitale Techniken in der Praxis zu prüfen. Und bei mir ist es halt die Präzision der Fütterung, sprich der Waage am Mischwagen. Was kann diese Waage überhaupt leisten? So, und wenn wir eine Waage haben, eine sogenannte programmierbare Waage, die beladenen Mengen, die Istmengen, was hat der Landwirt von welcher Komponente in den Mischwagen getan? Aufzeichnet. Deswegen kann ich auch sagen, was dann an Fütterung von Grobfuttermengen möglich ist, weil ich die Gewichte habe. So, und wir gehen aber noch weiter. Ich gehe noch weiter und gehe dann noch her und sage, wie ist denn die Nährstoffeffizienz in der ganzen Sache? Und das ist das, woran ich dann sehe, wie ist denn die Nährstoffeffizienz? Weil die ist am besten, wenn ich natürlich die Nährstoffe von meinem eigenen Betrieb verarbeite. In Form des Grobfutters, in Form der Silagen und nicht in Form von zugekauftem Kraftfutter. Weil wir wirklich, oder ich Berechnungen gemacht habe, ich habe Betriebe dabei, die setzen 20% des eingesetzten Stickstoffs in Milch um. Und ich habe Betriebe, die setzen 55% des eingesetzten Stickstoffs in Milch.
Das ist krass.
So, und wenn ich natürlich 55% des eingesetzten Stickstoffs von meinem Betrieb umsetze in Form von Grobfuttern, weil ich das auf meinem Betrieb auch habe wachsen lassen, ohne dass ich es zukaufen muss, dann wird die ganze Geschichte interessant.
Wenn das ein Kraftwerkbetreiber hören würde, dass er so eine Effizienzsteigerung hinkriegen kann, dann wird aber viel passieren, dass das geändert wird. Genau.
Ja, es ist aber definitiv so. Und das ist halt das, da kommen halt diese Erfahrungen her, weil wir die Futteraufnahmen, die Betriebe, die bei mir am Projekt teilnehmen, messen die Futteraufnahmen oder geben mir die Gewichte einmal im Monat durch und dann mache ich die Berechnungen. So, und da kommen diese ganzen Zahlen her. Wir sagen von der Tierernährung her, 3% des Lebendgewichtes oder der Lebendmasse sollte das Tier als Trockenmasse aufnehmen. Das heißt, bei einer 700 Kilo Kuh wären das 21 Kilogramm Trockenmasse pro Tag. So, und davon sollten 2/3, also 14 Kilogramm Trockenmasse aus dem Grobfutter sein, sprich aus der Gras- und aus der Maissilage und aus dem Heu, aus dem Stroh, was auch immer. So, und das funktioniert, habe ich jetzt bei einem Betrieb, wir haben es da auf die Spitze getrieben, für eine Meisterarbeit, um auch mal Berichte aus der Praxis zu geben und nicht, dass dann wieder einer kommt, die da mit ihrer Forschung, sondern das war ein Praxisbetrieb, ein AMS, 70 Kühe. Da haben wir die Trockenmasseaufnahme aus dem Grobfutter so hoch getrieben, dass die Kühe 21 Kilogramm Trockenmasse aus dem Grobfutter gefressen haben. Insgesamt 25 Kilogramm Trockenmasse. Mit dem Kraftfutter, was er dann noch über einen Roboter gibt, weil es ein Roboterbetrieb war. Es gibt nicht die Lösung für alle Betriebe. Man muss da sehr betriebsindividuell reingucken. Was ist in der Fütterung möglich? Und vor allen Dingen, wie sind die Untersuchungsparameter? Ich muss die Grobfutter untersuchen lassen, gerade die betriebseigenen. Sonst kann ich so ein Spiel nicht fahren. Dieses ins Blaue stechen, das ist also, wo viele sagen, ja, wir machen dann nur das neue Silo auf, wo die Untersuchung noch gar nicht da ist. Nee, die muss vorher da sein, bevor das Silo aufgemacht wird. Weil dann kann ich mir auch Leistungseinbußen verkneifen, auf gut Deutsch gesagt, weil ich ja reagieren kann. Vor allen Dingen, wenn die Silage schlechter ist, wie ich sie jetzt als Betriebsleiter eingeschätzt habe, weil eigentlich super Wetter, super Zeug und dann kommen die Werte aus dem Labor, große Katastrophe.
Ja, da fragt man sich dann, woran das liegt, ne?
Genau. So.
Und da fand ich das auch ganz spannend, wo geguckt wurde, welches Mikrobiom ist auf den Pflanzen, auf dem Bestand. Und dann wurde geguckt nach der Ernte, vor der Ernte, wenn es geregnet hat, wenn es nicht geregnet hat. Und das ist ständig am Wechseln sozusagen, ne? Also die ganzen Bakterien, die da dran sind, das wechselt total hin und her. Und das kannst du von außen eigentlich nicht ansehen. Das muss man untersuchen. Oder man könnte es untersuchen, ist aber viel zu teuer, macht eigentlich keiner. Aber deswegen ist es halt auch schwer einzuschätzen, wie wird der Silierprozess laufen.
Deswegen ist ja der Einsatz von Siliermittel auch sinnvoll, weil damit kann ich ihn ja beeinflussen.
Ja, naja.
Das ist ja wieder der nächste Punkt. Und wenn ich gescheite Grobfutterqualitäten haben will, dann setze ich Siliermittel ein. So, dann sind die Kosten des Siliermittels, muss man ganz ehrlich sagen, Peanuts gegen dem, was dem Landwirt, sage ich mal, durch die Lappen geht, weil er Futter an allen Ecken und Enden wegschmeißen muss oder weil die Kühe es nicht fressen. Deswegen, das Siliermittel, das ist alles, das hakt alles ein ineinander. Ich muss dann wirklich auch anfangen, wenn ich sage, mehr Milch aus dem Grobfutter, muss ich auch hergehen und mich als Betriebsleiter hinterfragen, wie ist mein Silagemanagement insgesamt bei der Ernte im Silo? Was kann ich da noch verbessern, um die Verluste zu minimieren? Weil wir wissen bei uns aus dem Projekt, dass ich alleine im Schnitt 15% Trockenmasseverlust nur im Silo habe.
Ja, naja, krass. Das ist so. Diese Sachen, und das ist das Spannende, sich damit zu beschäftigen, mit diesen Themen, wie kann ich eigentlich mein System, was jedes Jahr läuft, wie kann ich das verbessern? Weil das macht nämlich auch den Unterschied von einem, ich sag mal, von so einem Hamsterrad-Milchbauern zu so einem erfolgreichen Kuhunternehmer. Der erfolgreiche Kuhunternehmer, der beschäftigt sich halt einen viel höheren Anteil seiner Zeit mit dem, wie verbessere ich mein System, wie sorge ich dafür, dass das besser rund läuft. Und dieser Hamsterradmilchbauer, der guckt dann eher da drauf, wie kann ich jetzt nochmal Kosten sparen oder was kann ich noch selbst erledigen, damit ich nicht noch den Lohnunternehmer holen muss oder irgendwie sowas. Ne, so. Und das sind halt so ein bisschen zwei, also man kann sich dahin entwickeln, ne? Also das
auf jeden Fall. Es sagt ja nicht, dass alles auf einmal passieren muss. Aber ich muss mich dann anfangen, selbstkritisch zu hinterleuchten und zu fragen, läuft das bei mir im System alles rund?
Genau. Und das Fiese bei der Sache ist, die ersten Schritte sind oft die schwierigsten. Aber wenn man dann die ersten gegangen ist und dann merkt, oh, da verändert sich was zum Positiven, und das Fiese ist, das kommt ja immer erst ein paar Monate später, so, dann fängt es an, Spaß zu machen. Aber dann kann man erstmal hinkommen und da lohnt es sich auch, in Austausch mit Kollegen zu gehen. So, nun aber zum zweiten Teil, warum es unterschätzt wird. Nun gehen wir mal so ein bisschen mehr von der einzelbetrieblichen weg hin zur gesellschaftlichen. Ja, was spricht denn dafür, mehr Beachtung dem Grobfutter zu schenken, wenn man da an das Dastehen in der Bevölkerung denkt?
Wir haben das Grünland und das Grünland ist definitiv da und wir müssen es irgendwie nutzen, ganz einfach. So, wir können es als Mensch selber direkt nicht nutzen, hatten wir eben auch drüber gesprochen, aber das Tier. So, und warum hat das Grünland dementsprechend Vorteile? Weil ich natürlich im Gegensatz zu einem Maisfeld eine ganz andere Biodiversität in den Grünlandschlägen habe. Artenvielfalt, weil da natürlich andere Aufwüchse drin sind, andere Pflanzen drin sind und so weiter und so fort. Dann habe ich natürlich Vorteile, wenn ich dann aus dem Grobfutter, und da, ich weiß nicht, ob der Kollege das im Podcast über die Weide gesagt hat, habe ich natürlich in der Weide noch den Vorteil, wenn die Tiere in die Weide gehen. Ich habe den Vorteil, die Ammoniakreduktion. Weil wann entsteht Ammoniak? Wenn Kot und Urin zusammenkommt. Deswegen ist, macht es auch eigentlich Sinn, die Gülle sofort von den Kühen in eine Biogasanlage, weil dann kann sie nicht ausgasen, weil der Ammoniak umgesetzt wird in Methan und in Energie. Ne? Also das ist so, und das ist ja das Thema, wo gerade jetzt auch die Molkereien anfangen, drauf rumzureiten, sage ich jetzt mal, denn dieser CO2-Fußabdruck. Da spielt da alles eine Rolle mit und das kommt ja gerade in Riesenschritten von der Molkerei. Und wenn ich mein eigenes Grobfutter einsetze, senke ich den natürlich auch, den CO2-Fußabdruck, weil ich ja kein verarbeitetes Getreide oder sonstiges benutze, um die Milch zu produzieren, sondern das, was auf dem Betrieb vorhanden ist.
Ja, und das hat ja wieder diese regionale Wertschöpfung, also auch
genau.
Und
genau.
Dieses ganze, genau, Lebensmittelproduktion aus der Region. Und das macht ja auch wieder im Prinzip das Ganze unabhängiger, ne?
Genau, genau. Ja. Und vor allen Dingen das nächste ist ja dann auch noch, die Wiederkäuer können halt andere Nebenprodukte aus der Lebensmittelproduktion noch verwerten, die das Schwein nicht verwerten kann, als Beispiel. Oder auch das Huhn nicht. Das ist halt der Vorteil des Wiederkäuers, weil der Wiederkauapparat, sprich die vier Mägen, ein abgeschlossenes System sind. Da passiert ja komplett was anderes. So, weil, und jedes vegane Lebensmittel, es muss nicht vegan sein, aber jedes pflanzliche Lebensmittel. Das beste Beispiel ist Zucker. Die Zuckerrübe enthält 20% Zucker maximal. Der Rest sind die sogenannten, wir sagen dazu Präschnitzel. So, das können wir als Mensch nicht verwerten, aber es ist das genialste Tierfutter für den Wiederkäuer. So, und diese Wertschöpfungskette insgesamt herzunehmen, und das kann ich natürlich dann gut mit dem Grobfutter auch dann definieren, weil oder kombinieren, nicht definieren, sondern kombinieren mit dem Grobfutter, weil die Präschnitzel sind Saftfutter, damit feuchtes Kraftfutter, aber Kraftfutter eines, ja, wie soll man sagen, Abfallprodukt. Kraftfutter als Abfallprodukt, mehr oder minder. Was nützt es mir, wenn ich das Protein, ja, aus Übersee kaufe und weiß gar nicht, was da für Qualitäten hinterstehen und so weiter und so fort. Von GVO-frei und Co. reden wir jetzt mal gar nicht.
Mhm. Gut, okay. Und dann, also Ammoniakreduktion ist ein Vorteil von Weide, weil Kot und Hahn sozusagen getrennt bleibt.
Deswegen gibt es ja auch in der Stallhaltung die Kuhtoilette. Die ist ja auch groß im Reden kommen, wie auch immer, wo ja wirklich Kot und Urin von der Kuh getrennt wird.
Ja,
das funktioniert.
Aber, ja, ich weiß noch nicht, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, aber.
Gibt es halt auch, aber es funktioniert natürlich nicht so gut wie auf der Weide, ganz klar, weil ist halt so in der Hinsicht. So, aber vor allen Dingen der Vorteil mit der hohen Grobfutter ist halt wirklich das Grünland, die Biodiversität. Das ist das, was man sehen will. Blühende Wiesen, die nicht mit Pflanzenschutz behandelt werden, sondern so, wie man es Grünland nimmt. Und damit mache ich natürlich Biodiversität, Insektenvielfalt und so weiter und so.
Und das kann man aber auch steuern. Also genau. Ich habe auch einen Podcast zum Thema Futterkräuter, wo es auch so um Futterkräuter geht, werde ich auch mal verlinken. Da geht es um den resilienten Grünlandbetrieb und welchen Beitrag eigentlich Grünland einfach zur Widerstandskraft, wenn es schwierig wird, leisten kann. Und da geht es halt auch davon, dass man eine Weidezichore nimmt und die gezielt einsetzt, die auch noch einen Futterwert hat und die setzt sich anstelle des Ampfers fest. Also wenn man immer Probleme mit Ampfer hatte, kann man auch leicht die mit reinnehmen und dann hat man da was, dann hat man wenigstens was davon, sozusagen.
Ja, es gibt genug Möglichkeiten.
Das ist schon spannend.
Genauso mit der Biodiversität, wenn ich jetzt, wie es bei uns im Projekt gelaufen ist, die Erträge im Grünland erfasse, was der Feldhäcksler ja kann. So, und wenn ich mir die dann angucke, und dann sage, ich gucke mir das 2 Jahre an, so wie wir es auch gemacht haben. Und dann sehe ich auf einmal, dass ein Schlag beim dritten Schnitt viel, viel weniger Ertrag hat wie die anderen. Dann muss ich mich als Landwirt fragen, macht es denn dann Sinn, diesen Schlag überhaupt beim dritten Schnitt mitzumähen? Ja. So, wenn ich ihn dann stehen lasse und sage, ich mache dann davon Heu, was ja auch wieder Grobfutter ist, erhöhe ich ja auch gleichzeitig die Biodiversität. Weil sich wieder noch was anderes ansiedeln kann von Insekten und auch von Pflanzen, die halt nicht so eine hohe Schnittnutzung vertragen und so weiter. Da spielt also alles eins ineinander. Und das Grünland ist halt ein Schlüssel dazu, muss man ganz klar sagen. Und damit auch das Grobfutter ist ein Schlüssel, Biodiversität und auch Artenvielfalt. Das ist halt einfach so. Und das muss man ganz klar hier hervorheben und ohne dem geht es nicht. Nur wir müssen das Grünland auch verwerten können und das kann nur der Wiederkäuer. Das ist einfach so.
Und das kann er ja auch, wenn man direkt raufgeht mit dem Tier auf die Weide. Und da haben wir ja auch noch einen großen Vorteil, wenn wir die Kuh auf die Weide schicken. Wir ernten gleich zu Vegetationsbeginn. Wir haben viel früher den Nutzen.
Ja, es ist Grobfutter, gar keine Frage. Gras ist Grobfutter. Und dann kommt halt die Thematik zum Spiel, was bei uns gerne im Haus gesagt wird. Der Kuh wächst das Futter ins Maul. Und das ist halt so der springende Punkt, weil ich muss ja dann auch mal anfangen zu überlegen, was ich dann an weniger Arbeit habe, wenn ich die Kühe wirklich rausbringe. Nur es kann nicht jeder Betrieb machen. Es muss halt zum Betrieb passen mit der Weide. Das muss man ganz klar unterstreichen. Aber wenn es dann passt, gut, alles klar. Ansonsten muss ich halt trotzdem zusehen. Und das ist ja das, was ich auch hiermit sagen will. Ich muss trotzdem hohe Grobfuttermengen in die Tiere reinkriegen, weil das Futter ist, was wir nicht verwerten können. Dass wir es für uns nutzbar machen. Und das funktioniert, ob als Silage, Heu oder halt natürlich die schönste Form ist natürlich die Weide, gar keine Frage. Aber wenn es aufgrund der Betriebsgröße oder Betriebsstruktur nicht geht, muss ich es aber trotzdem anders versuchen, mehr Grobfutter in die Tiere zu kriegen. Und nicht sagen, ja, da fehlt noch Leistung. Nein, wir müssen es den Kühen einfach zutrauen. Die kommen auch mit einer Energiedichte von 6,5 Megajoule im Grobfutter hin. Und die kommen auch mit weniger hin. Das ist einfach so. Die können das. Nur ich muss natürlich dann zusehen, dass ich meine Qualitäten dann auch verbessere, was wir eben angesprochen haben. Was ist für mich überhaupt möglich? Und wie du eben auch schon gesagt hast, der erste Schritt ist der schwerste.
Ja, und dazu gehören halt auch diese ganz klaren Basics, die eigentlich jeder kennt, mit Überbelegung darf nicht sein. Ne? Futterverfügbarkeit muss gegeben sein und all solche Sachen. Und wenn man da mal ehrlich drauf schaut, dann wird das hier und da ja auch leicht mal vernachlässigt. Und das sind erstmal die Dinge, die konsequent abgestellt werden müssen. Und dann kann man da auch voran. Hast du noch etwas, was dir wichtig ist, was du sagen möchtest?
Traut es euren Kühen einfach zu, die Grobfutteraufnahmen. Wir wissen, dass sie es können, ja. Das ist gar keine Frage. Nur nicht von heute auf morgen. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Das ist eigentlich die Hauptaussage, dass man wirklich sagt, gib den Kühen 3 Wochen Zeit, dann funktioniert das auch. Und wie gesagt, die Qualitäten, da sollte jeder mal in sich kehren, ob die Qualitäten nicht besser sein können. Das ist einfach so. Weil wenn ich die Grobfutterqualitäten verbessere, behalte ich enorm viel Geld in meinem Portemonnaie, weil ich keine Kraftfutter zukaufen muss. In Form von Energie oder in Form von Protein.
Ja.
Und vielleicht eins sei noch gesagt, man muss auch gucken, ob es vom Betrieb her geht. Weil wir wissen natürlich, es gibt Regionen, wir sagen hier so schön in Bayern, die Sahelzone Bayerns oben in Franken, da ist man mit dem Grobfutter nicht immer so gesegnet, weil halt das Wasser fehlt. Die sind halt nicht gegenüber denen im Voralpengebiet, die mit 1400 Millimeter Niederschlag rechnen im Jahr. Wenn die wenig haben, sind sie bei 800. Da wären die Franken froh, wenn sie das hätten im Jahr. Das muss man auch immer sehen. Es muss halt gucken, man muss alles betrachten. Geht das nicht? Man kann jetzt nicht sagen, so, das ist der Weg. Nein, ich muss alle Betriebsgegebenheiten so ein bisschen abklopfen. Aber trotzdem kann ich mich halt fragen, passen die Qualitäten oder sind die Qualitäten gut genug für mich?
Ja, wenn jemand jetzt sagt, eigentlich habe ich ja keine Lust auf Weide und das ist nicht so meins, dann macht es auch keinen Sinn, das auf Zwang zu versuchen. Du wirst nicht erfolgreich mit der Weide, wenn du nicht dran glaubst, so, ne? Also das wird dann nichts. Dann kannst du lieber eine richtig gute Stallhaltung machen. Da haben dann auch die Tiere mehr davon.
Ja, aber auch da ist es ja dann die Möglichkeit, wie gesagt, eine hohe Grobfutteraufnahme zu erzielen.
Genau, genau.
Aus der Weide. Und das ist der springende Punkt. Aus dem Gras. Aus dem Gras, aus dem Heu, wie auch immer. Das bleibt mir ja dann überlassen in der Hinsicht, wie ich das dann steuere. Und das muss man sich halt wirklich anschauen.
Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Nicht dafür. Ja.
Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.